Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoray.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoray.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, gleich dem 20. Azar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Wenn das Buch zur Waffe wird«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde, im letzten Teil haben wir Ihnen bereits von dem iranischen Astronomen und Mathematiker Abulwafar berichtet. Er hat viel zur Weiterentwicklung der Geometrie und Arithmetik beigetragen. Wir werden uns heute noch einmal mit ihm und der Epoche, in der er lebte, beschäftigen. Abulwafar Buzjani hieß eigentlich Muhammad ibn Yahya. Er lebte im 4. Jahrhundert nach der Hijra, was ungefähr dem 10. Jahrhundert nach Christus entspricht. Abulwafar kam im Nordosten Irans, in Khorasan, zur Welt. Von seinen beiden Onkeln wurde er an seinem Heimatort Buzjan in die Grundlagen der Mathematik eingeführt. Als 20-Jähriger ging er zur Erweiterung seines Wissens nach Bagdad und blieb dort bis an sein Lebensende im Jahre 388 nach der Hijra, also 998 nach Christus. Er wurde dort beigesetzt. Buzjani pflegte einen wissenschaftlichen Austausch mit großen zeitgenössischen Gelehrten wie Abu Reyhan Biruni. Wegen seiner Verdienste auf dem Gebiet der Mathematik und der Astronomie ist einer der Mondkrater nach Abulwafar benannt worden. Thank you. Abulwafa Buzjani lebte in einer Zeit, in der die Mathematik ihre dritte Phase der Weiterentwicklung erfuhr. Die erste Phase der Weiterentwicklung der Mathematik war im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Die Mathematik war in dieser Phase praxisbezogen und es wurden die ersten mathematischen Sätze aufgestellt. Mehr oder weniger haben alle Völker an dieser Entwicklungsphase mitgewirkt. Die zweite Phase der Weiterentwicklung der Mathematik dauerte fast 10 Jahrhunderte. Zentrum für diese Entwicklungen waren Griechenland und nach ihm Alexandria in Ägypten. Diese Weiterentwicklung hatte vor allem einen theoretischen Charakter. In dieser zweiten Phase traten Beweisführung und logische Ableitung anstelle von praktischer Erfahrung. Die dritte Phase der Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Mathematik dauerte insgesamt gesehen vom 8. bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts nach Christus, das heißt von der Hälfte des 2. bis zu Beginn des 10. Jahrhunderts nach dem islamischen Mondkalender. Sie war wieder wie die erste Phase anwendungsorientiert, allerdings auf weitaus höherem Niveau als die Mathematik der ersten Phase. In dieser dritten Phase wurden allen Erkenntnisse und Errungenschaften der Vergangenheit genutzt und Lücken und Ungenauigkeit in der Beweisführung wurden beseitigt. In der dritten Phase wurde die Lösung der kompliziertesten wissenschaftlichen Fragen angestrebt. Hierbei haben sich vor allen Dingen die muslimischen Mathematiker Irans in der Forschung hervorgetan. Angefangen bei den Gebrüdern Banu Musa und Khwarazmi, 9. Jahrhundert nach Christus, bis Riyaseddin Jamshid Kashani im 14. bzw. 15. Jahrhundert nach Christus. Der dritten Phase folgte die vierte, bei der erneut die Theorie den Schwerpunkt bildete und die vor allen Dingen im westlichen Europa fortgesetzt wurde. Die iranischen Mathematiker haben nach der zweiten Phase nicht nur die griechischen Werke über Mathematik übersetzt und erklärt und auf diese Weise das wissenschaftliche Erbe für das westliche Europa aufrechtzuerhalten, sie haben selber auch einen vollständigen neuen Entwicklungsabschnitt in der Mathematik begründet und die theoretische Mathematik bereichert. Sie haben neue Zweige und neue Methoden in der Mathematik eingeführt. Dabei legten sie besonderen Wert auf die praktische Anwendung der Mathematik und begünstigten damit auch den Fortschritt in anderen Bereichen der Wissenschaft. Außerdem schufen sie die Voraussetzung für die vierte Entwicklungsphase der Mathematik. Historiker, die sich mit der Geschichte der Wissenschaft auseinandersetzen, haben zu Recht das 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, die goldene Epoche der islamischen Zivilisation genannt. In diesem Zeitraum, der mit der Herrschaft der iranischen Buyiden in Irak und in einem großen Teil des damaligen Irans zusammenfällt, erfuhren Wissenschaft und Philosophie einen enormen Aufschwung. Ebenso hatten die Mathematik und Astronomie einen bedeutenden Fortschritt zu verzeichnen. Zu den wichtigen Initiativen des Buyiden-Königs Adud ad-Dawlah zählte die Gründung von höheren Lehrzentren und besonders die Bildung von wissenschaftlichen und philosophischen Zirkeln, in denen Philosophen, Gelehrte und Literaten miteinander über religiöse, philosophische und wissenschaftliche Themen diskutierten. Adud ad-Dawlah spornte alle Wissenschaftler, Philosophen und Religions- und Ethikgelehrten an. Er förderte die Niederschrift von Wissenschaft und Literatur in arabischer Sprache, aber zugleich war er auch sehr an der Wiederbelebung der iranischen Kultur interessiert. Die wissenschaftliche Atmosphäre, die die Dynastie der Buyiden hervorrief, veranlasste zahlreiche Gelehrte und Philosophen, ihre Heimat zu verlassen und nach Bagdad zu kommen. Bagdad war eines der wichtigen wissenschaftlichen Zentren in der islamischen Welt und diese Stadt hatte einen iranischen Charakter angenommen. Zu den iranischen Gelehrten, die nach Bagdad kamen, gehören neben Abu'l-Wafa Buzjani viele andere wie der Philosoph Abu Suleiman al-Manteri Sijistani und der Mathematiker und Astronom Abu Sa'al al-Kuhi. Adud-ad-Dawlah, der berühmteste der Buyidenherrscher, forderte, dass die Wissenschaften vornehmlich für eine Besserung des Alltagslebens genutzt werden sollen. Deshalb diente in dieser Epoche die Lehre der Naturwissenschaften und der Mathematik nicht nur zur Stillung der Neugier, sondern zur Verbesserung der Lebensqualität und der Lage der Gesellschaft. Aus dem Vorwort der Werke, welche die Gelehrten in dieser Zeit schrieben, ist ihre Liebe zur Forschung und zur Wissenschaft deutlich herauszuspüren. Die Gelehrten, die sich in Bagdad der Forschung widmeten, machten sich in den meisten Wissenschaften unabhängig von den griechischen Werken und konzentrierten sich immer mehr auf angewandte Wissenschaften. Es heißt, dass dies auch der Grund dafür war, dass Abu'l-Wafa Buzjani, der Zeitgenosse des Buyidenkönigs Adud-ad-Dawlah, die beiden bedeutenden Werke für angewandte Arithmetik und Geometrie verfasst hat, nämlich das Werk mit dem Titel Buch über das, was notwendig ist, aus der Wissenschaft Arithmetik zu lernen für Schriftgelehrte und Geschäftsleute. Und das zweite Werk mit dem Titel Buch über das, was notwendig ist, von den geometrischen Konstruktionen zu kennen für Handwerker. Beide Werke liefern anschauliche Beispiele für die Anwendung der Mathematik. Buzjani schrieb außer diesen Büchern auch kürzere Abhandlungen und Artikel über die angewandte Mathematik. Dazu gehört eine kurze Abhandlung namens Fi Mu'arifat al-Ab'ad Bainul Masakin. In dieser Abhandlung stellt er zwei verschiedene Methoden zur Feststellung der Entfernung zwischen Bagdad und Mekka vor und weitete daraufhin die Methode aus, um die Abstände anderer Städte zu berechnen. Diese Abhandlung von Buzjani zeugt, wie seine anderen Werke, von dem ausgedehnten Wissen und der Präzision der Berechnungen dieses großen iranischen Gelehrten. Eine ganze Reihe der Schriften des Abu'l-Wafa Buzjani sind nicht erhalten geblieben. Jedoch führt Ibn Nadim die Titel einiger von ihnen in seinem Nachschlagewerk Al-Fehrest an. Eines der Werke von Abu'l-Wafa ist Sijjul Kamal. Ein Sijj ist ein Buch mit Tabellen für astronomische Berechnungen. Sijjul Kamal erhielt laut Ibn Nadim drei Artikel über die Bewegung der Sterne am Firmament und die Voraussetzung für ihre Beobachtung. Ein weiteres wichtiges Buch von Abu'l-Wafa über Mathematik und Astronomie ist Al-Majisiti. In Paris existiert ein Manuskript davon. Einige sind der Meinung, dass es mit einem anderen Werk von Abu'l-Wafa, welches dem Namen Sijj al-Wazeh trägt, identisch ist. Das Sijj al-Wazeh hatte Abu'l-Wafa ca. 350 nach der Hijra, um 970 nach Christus, zusammen mit seinen Mitarbeitern in Bagdad geschrieben. Aber Abu Reyhan Biruni hat mehrmals von einem Werk namens Majsiti und einmal von Majsiti und Sijj al-Wazeh als zwei getrennte Werke gesprochen. Im Vorwort von Al-Majsiti kündigt Abu'l-Buzjani an, dass er bei der Beweisführung in geometrischen Fragen geometrische Methoden und bei der Beweisführung in der Arithmetik Zahlen eingesetzt hat, um den Inhalt denjenigen, die in anderen Wissenschaften nicht bewandert sind, leichter verständlich zu machen. Es ist bemerkenswert, dass Abu'l-Wafa in seinem Werk Al-Majsiti um eine einfache Ausdrucksweise bemüht ist, obwohl es sich bei diesem Werk um ein fachmännisches Buch handelt. Das Buch ist nach den Themen Trigonometrie, Anwendung von trigonometrischen Regeln bei astronomischen Beobachtungen und Planetentheorie in 3 Kapitel gegliedert. Damit gehen unsere Ausführungen über diesen iranischen Mathematiker und Astronomen zu Ende. Im nächsten Teil wollen wir Ihnen den iranischen Philosophen Sohrawardi vorstellen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Gespräch mit einem seiner Leute. Er sagte, nun bin ich in Jemen an die Macht gelangt. Da muss ich das Christentum verbreiten und seine Anhänger unterstützen. Der andere meinte, mein Herr, alle machen sich einmal im Jahr nach Mekka auf den Weg, um zu dem Hause Gottes, der heiligen Kaaba, zu pilgern. Erst müsst ihr dafür sorgen, dass sie nicht mehr nach Mekka, sondern anderswohin wollen. Abrahe, du hast recht. Das ist ja auch gar nicht schwer. Wir werden einfach eine schöne, große Kirche bauen. Sie wird den Leuten gefallen und sie werden herbeieilen. Abrahe hatte eine prächtige Kirche in San'or bauen lassen. Er ließ wunderschöne Verzierungen anbringen und kostbare Tücher für den Dekor verwenden. Alle in San'or waren von dieser Kirche beeindruckt. Jetzt, so dachte Abrahe, wird keiner mehr nach Mekka ziehen. Es war doch eine gute Idee mit der Kirche. Doch als es dann wieder Hadschzeit war, machten sich alle wieder auf den Weg nach Mekka und ließen das prunkvolle Gebäude des Abrahe links liegen. Abrahe sah, sein Plan war fehlgeschlagen. Er hatte die Menschen nicht für sich und seine Kirche gewinnen können. Er war außer sich vor Wut und schwor, ich werde die Kaaba zerstören. Abrahe stellte ein großes Heer auf. Er war fest entschlossen, das Haus, das die Propheten Abraham und Ismael, aleyhumus salam, in Mekka errichtet hatten, zu zerstören. Die arabischen Volksstämme waren in großer Sorge. Es wäre schlimm, wenn ein Abessiner die Kaaba zerstören will und wir tatenlos zuschauen. Aber sie fragten sich, wie sollen wir uns wehren? Die Krieger in Abrahes Heer rücken nicht nur zu Fuß, sondern auch zu Pferde und auf Elefanten in Richtung Mekka heran. Unterwegs plündern sie und verbreiten Schrecken. Sunafa, ein Aristokrat in Jemen, ist mit seinen Mannen gegen Abrahe angetreten, aber er, Abrahe, hat ihnen rasch eine Niederlage bereitet und Sunafa gefangen genommen. Auch wir müssen uns Abrahe ergeben. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Abrahe saß siegestrunken in seinem Zelt, als ein Wächter eintrat. Er meldete, Abdul Muttalib steht draußen. Er ist der Große der Quraysh und hat in Mekka vor allen anderen das Sagen. Darf er eintreten? Abrahe ließ Abdul-Muttalib eintreten. Was für eine beeindruckende, erhabene Erscheinung. Ohne es eigentlich zu wollen, erhob Abrahe sich und begrüßte den Gast voller Respekt. Er fragte nach seinem Anliegen. Abdul-Muttalib sagte, »Ich habe gehört, dass deine Krieger sich meine Kamele angeeignet haben und ich bin gekommen, um sie mir zu holen.« Abrahe sagte erstaunt, »So etwas. Ich bin gekommen, um die Kabe zu zerstören und will das, was dir Größe verleiht, zertrümmern, und du denkst an deine Kamele?« Dann wandte er sich seinen Heeresführern zu und meinte, »Wenn dieser Mann mich jetzt gebeten hätte, zurückzukehren, ich hätte es getan.« Abdul-Muttalib sagte in aller Ruhe zu Abrahe, »Ich bin der Besitzer meiner Kamele. Die Kabe hat einen Gott, und Gott wird selber sein Haus beschützen.« Abrahe lachte höhnisch, »Du wirst bald sehen, dass von der Kabe nur ein Trümmerhaufen übrig bleibt.« Dann gab er die Anweisung, man sollte Abdul-Muttalib seine Kamele zurückgeben und erteilte danach sofort den Befehl, dass sein Heer, angeführt von den Kriegselefanten, sich in Richtung zur Kabe in Bewegung setzen soll. Abrahe wollte gerade mit seinem furchterregenden Heer in die Stadt eindringen, als sich plötzlich der Himmel verdunkelte. Es war ein riesiger Schwarm von kleinen Vögeln am Himmel aufgetaucht. Dieser große Vogelschwarm hielt über dem Heer des Abrahe ein. Jeder Vogel trug einen Stein im Schnabel und ließ ihn über dem Heer des Abrahes fallen. Jeder Stein erlegte einen der Krieger und wer noch konnte, versuchte die Flucht zu ergreifen. Aber nein, auch mit ihnen war es aus. Es gab kein Entkommen. Den Vögeln würde keiner von ihnen entgehen.
In kurzer Zeit lagen alle Krieger des Abrahe zu Boden gestreckt. Nur ein einziger von ihnen konnte sich retten. Er floh in Richtung Abessinien, eilte zum dortigen König und berichtete ihm von dem, was geschehen war. Der König von Abessinien war überaus erstaunt. Er fragte, was waren das denn für Vögel? Wie konnten sie ein solches Riesenheer vernichten? Da tauchte plötzlich ein Vogel am Himmel auf. Und der Mann zeigte ihn dem König und sagte, das da ist einer von diesen gefährlichen Vögeln. Doch er hatte kaum ausgesprochen, als der Vogel auch auf ihn einen Stein abwarf. Der Stein traf ihm am Kopf, auch dieser letzte Krieger des Abrahe starb. Der König von Abessinien traute seinen Augen nicht. Auf diese Weise hat Gott gezeigt, dass er der Besitzer der Kabe ist und dass er kluge Vorkehrungen trifft, um sie zu schützen. Das Schicksal der Krieger auf dem Elefantenheer ist eines der verwunderlichsten Geschehnisse auf der Welt. Gott erinnert an dieses einmalige Ereignis in der Sure 105. Im Namen des Allbarmherzigen und Gütigen. Hast du nicht gesehen, wie dein Herr seinerzeit mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Hat er nicht ihre List misslingen lassen und Scharen von Vögeln über sie gesandt, die sie mit kleinen Steinen bewarfen und sie werden lassen wie abgefressene Halme? Was sie hörten, war die Übersetzung der 5 Verse der Sure 105. Es ist auch interessant zu wissen, dass in dem gleichen Jahr, in dem das Heer des Abrahe in Mekka auf diese außergewöhnliche Weise vernichtet wurde, der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, auf die Welt gekommen ist. Wir hoffen, Ihnen hat der heutige Beitrag aus unserer Reihe Geschichten und Zeichen gefallen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Ghulam Ali mit dem Titel Watan, das heißt Heimatland.
وطن ای خواهش زیبای بودن، تنین نام تو معنای بودن. همیشه یاد تو در سینه دارم، به روی دید نامت میگذارم. همیشه یاد تو در سینه دارم، به روی دید نامت می گذارم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel »Wenn das Buch zur Waffe wird«. Weiterhin guten Empfang.
Eine Gruppe von Frauen in Kabul hat eine Bibliothek namens San, Frau, gegründet, mit dem Ziel, die Lesekultur zu erweitern und zu stärken. Der Zweck der Einrichtung dieser Bibliothek besteht darin, die Lesekultur unter Frauen zu fördern und zu stärken und denen, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen oder nicht arbeiten dürfen, kostenlose Bücher bereitzustellen. Die jüngste menschenrechtsfeindliche Entscheidung der afghanischen Taliban, die Ausbildung afghanischer Mädchen und Frauen an Universitätszentren zu verhindern, hat Verantwortungsträger verschiedener Länder und internationalen Organisationen verärgert, weswegen die Taliban auch scharfe Verurteilung geerntet haben. Eine versteinernde Entscheidung, die sofort umgesetzt wurde, indem Militärkräfte in den Universitäten stationiert und Mädchen daran gehindert wurden, diese Zentren zu betreten. Aus einigen Provinzen Afghanistans, darunter Tahar, wurden Videos veröffentlicht, die Studentinnen zeigen, die hinter den Türen von Universitäten weinen, weil sie die Universität nicht betreten durften. Aus Protest gegen diese frauenverachtende Entscheidung der Taliban traten viele Uniprofessoren in Afghanistan zurück. Die Entscheidung der Taliban, Mädchen das Studium zu verwehren, hat viele Reaktionen unter politischen und religiösen Persönlichkeiten innerhalb und außerhalb dieses Landes ausgelöst. Ahmad al-Tayyib, der Scheich von Al-Azhar in Ägypten, reagierte auf diese Taliban-Entscheidung und sagte: »Die jüngste Entscheidung der Taliban ist unislamisch und hat das Gewissen von Muslimen und Nichtmuslimen erschüttert.« Die Islamische Republik Iran, die als Nachbarland Afghanistans und an Frieden, Stabilität und Entwicklung in diesem Land interessiert ist, bedauerte und verurteilte die Taliban-Entscheidung. Auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres äußerte sich besorgt darüber und unterstrich: »Mädchen die Bildung vorzuenthalten, verletzt nicht nur die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, sondern wirkt sich auch negativ auf die Zukunft Afghanistans aus.« Der UNO-Generalsekretär forderte die Übergangsregierung der Taliban auf, für afghanische Frauen und Mädchen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung auf allen Ebenen zu gewährleisten. Auch Stefan Dujarric, der Sprecher der Vereinten Nationen, bezeichnete diese Entscheidung der Taliban als sehr besorgniserregend und sagte: »Dieser Schritt ist ein weiterer Verstoß gegen die Verpflichtung der Taliban. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Land seine Herausforderungen und Probleme ohne die aktive Beteiligung und Bildung von Frauen angehen kann.« Auch die Organisation für islamische Zusammenarbeit verurteilte den Ausschluss von Frauen vom Studium an afghanischen Universitäten und bezeichnete diesen als sehr enttäuschend. Frauen, die die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, spielen eine wichtige Rolle in der sozialen Dynamik und Entwicklung. Die Aktivierung und Schaffung sinnvoller und effektiver Mobilität unter Frauen hängt von ihrer Ermächtigung und Alphabetisierung ab. Ohne Alphabetisierung und Verständnis der Grundrechte und sozialen Bedürfnisse ist es unrealistisch, sich vorzustellen, dass Frauen eine dynamische und effektive Rolle in der Familie und im gesellschaftlichen Kontext spielen können. Der Eckpfeiler des Verstehens und Könnens liegt in der Alphabetisierung. Das Fehlen von Frauen in der gesellschaftlichen Aktivität schränkt nicht nur den Tätigkeitsbereich und die menschliche Präsenz von Frauen ein, sondern es macht die Gesellschaft auch noch mangelhaft und unvollständig. Es ist offensichtlich, dass mit dem Ausschluss der Hälfte der Gesellschaft auch der soziale Wandel, die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung langsam und sogar stagnierend verlaufen werden. Die Bildung von Frauen und ihr Recht auf Zugang zu Bildung gelten als grundlegender Bestandteil aller fortschrittlichen Bewegungen und Ideen des letzten Jahrhunderts in Afghanistan. In einer Gesellschaft mit halb feudaler Struktur, in der Khans und Grundherren die Hauptrolle spielten, konnten Mädchen trotz vieler Veränderungen außerhalb der Städte und insbesondere in den südlichen und östlichen Regionen des Landes nie unbesorgt das Recht auf Bildung erhalten. Auf offizieller Ebene war während der ersten Regierungszeit der Taliban die erste und schwerwiegendste Maßnahme der Traditionalisten die Schließung von Mädchenschulen. Ein Schritt, der nicht nur keine religiöse und islamische Grundlage hatte, sondern auch den Standpunkt der Stammestraditionalisten vertrat, die nun die Macht in Afghanistan übernehmen und diesen jahrhundertelangen Kampf zum Schaden der Frauen beenden konnten. Mit dem Sturz der Taliban-Regierung kehrten die Mädchen mit Begeisterung in die Schulen zurück. In diesen zwei Jahrzehnten studierten mehr als 6 Millionen Mädchen in Schulen und an Universitäten in Afghanistan, und 2 Generationen von Mädchen konnten eine höhere Bildung erhalten. Eine wichtige Rolle in der sozialen und politischen Entwicklung Afghanistans spielen, der afghanischen Gesellschaft und Politik neue Dynamik verleihen und als Teil der sozialen Kraft den sozialen und kulturellen Wandel in Afghanistan vorantreiben. Obwohl es auf verschiedenen Ebenen immer noch Widerstand gegen die Bildung und Ausbildung von Mädchen gab und zahlreiche Selbstmordattentate und Einschüchterungen Zeichen reaktionärer Versuche waren, Bildungszentren für Mädchen zu schließen, konnte dies jedoch die Sehnsucht der Mädchen nach Bildung nicht beeinträchtigen und sie davon abhalten, zur Schule zu gehen. Aber die Wiedererlangung der Macht der Taliban und die Schließung von Bildungszentren für Mädchen zeigten, dass das Problem immer noch dasselbe ist wie vor 100 Jahren. Die Frauenrechte in Afghanistan haben im Laufe der Geschichte viele Höhen und Tiefen durchlaufen. Frauen wurden gemäß der Verfassung von 1964 zum ersten Mal offiziell für gleichgestellt erklärt. Wenn auch ihnen diese bürgerlichen und persönlichen Rechte und Freiheiten seit den 1990er Jahren von verschiedenen vorübergehenden Machthabern, insbesondere während des Taliban-Regimes, genommen wurden. Die Verfassung von 1964 gewährte Frauen gleiche Rechte, darunter das allgemeine Wahlrecht und das Recht, für höhere Ämter zu kandidieren. Der Mehrheit der Frauen werden diese Möglichkeiten jedoch immer noch vorenthalten, und strenge Gesetze gegen Frauen haben dazu geführt, dass ihnen ihre Grund- und Menschenrechte vorenthalten werden. Alleinstehende Frauen, die selbst die Familie versorgen müssten, sind mit der Einführung strenger Gesetze wie dem Verbot, dass Frauen allein das Haus verlassen, vor eine ernstere Herausforderung gestellt worden. Denn die Taliban haben allen in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen untersagt, Frauen zu beschäftigen. Armut und Arbeitslosigkeit einerseits und strenge und unmenschliche Restriktionen andererseits gehören zu den Faktoren, die Frauen praktisch isoliert haben. Derzeit gibt es keine Frauen im Kabinett, in Regierungsämtern und in den Gemeinden in ganz Afghanistan, und tatsächlich wurde die Hälfte der afghanischen Gesellschaft von der Bildfläche entfernt. In einer Gesellschaft, in der Armut und Arbeitslosigkeit weit verbreitet sind, die psychologische Sicherheit der Gesellschaft gestört ist und Mädchen von der Bildung ausgeschlossen sind, sind Frauen die ersten Opfer dieser Situation. Armut und Arbeitslosigkeit breiten sich aus und es gibt keinen Plan oder keine Lösung, um die Armut zu verringern. Die Medien können nicht mehr frei berichten und der Zugang zu Informationen ist eingeschränkt. Der jüngste Bericht der Organisation Reporter ohne Grenzen zeigt, dass Afghanistan vor August 2021 547 Medienunternehmen hatte, aber 219 davon wurden im letzten Jahr geschlossen. Nach Angaben dieser Organisation sind insgesamt 798 Journalisten arbeitslos geworden und 54,52% dieser Journalisten sind Männer. Laut dieser Organisation sind Journalistinnen stärker von dieser Situation betroffen und 76,19% von ihnen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Trotz aller dieser Hindernisse und Schwierigkeiten fordern afghanische Frauen heute ihr Recht auf Bildung. Das Recht auf etwas, das eine dauerhafte Garantie hat und jede einzelne Frau in diesem Land einschließt. Sie wissen, dass Terrorismus, Gewalt, Krieg und sogar die Zerstörung der Umwelt auf Unwissenheit und Vorurteilen beruhen. Und diese Vorurteile und Unwissenheit können nur mit Bewusstsein und Wissen korrigiert werden. Aus diesem Grund haben die Frauen die Initiative ergriffen. Kürzlich hatte eine Gruppe von Frauen- und Menschenrechtsaktivistinnen in Afghanistan im Bezirk der Roten Brücke der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Bibliothek für Frauen, denen Bildung und Arbeit unter der Herrschaft der Taliban vorenthalten wurden, eingerichtet. Der Zweck der Einrichtung dieser Bibliothek besteht darin, die Lesekultur unter Frauen zu entwickeln und zu stärken und kostenlose Bücher für Mädchen und Frauen bereitzustellen, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, Bücher zu kaufen. Nach der Machtübernahme der Taliban haben afghanische Frauen in vielen Teilen des Landes ihre Arbeit und ihre individuellen und sozialen Rechte verloren. Auch Studentinnen konnten ihr Studium nicht fortsetzen. Die Beschränkungen für Frauen sind einer der Gründe für die Eröffnung dieser Bibliothek. Mädchen, denen die Schultüren verschlossen sind, und Mädchen, denen ein Studium finanziell nicht möglich ist, können von den Büchern und Produkten dieser Bibliothek profitieren. Natürlich beschränkt sich die Tätigkeit dieser Bibliothek nicht auf das Lesen von Büchern, sondern es sollen auch Schreib- und Malkurse für Frauen in dieser Bibliothek angeboten werden. Mit Unterstützung einer Frau wurde zuvor in der Stadt Faizabad, der Hauptstadt der Provinz Badakhshan, eine spezielle Bibliothek für Frauen eröffnet, in der künstlerische und kulturelle Programme, Gedichtenwettbewerb, Geschichtenlesen und Aufsatzschreiben stattfinden, sowie Gemälde einiger Frauen ausgestellt werden. Und der letzte Punkt ist, dass Iran die afghanischen Einwanderer in all den Jahren, in denen die Menschen in Afghanistan mit Problemen in ihrem Land konfrontiert waren, immer willkommen geheißen hat. Und die Menschen im Iran betrachten Afghanen auch als ihre Brüder und Schwestern. Derzeit studieren viele afghanische Mädchen und Frauen in iranischen Schulen und Bildungszentren. Auch in aktueller Situation hat Iran seine Bereitschaft erklärt, den afghanischen Frauen dahingehend zu helfen, ihre Ausbildung in verschiedenen Stufen der Universitätsausbildung fortzusetzen und virtuell im iranischen Universitätssystem zu studieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.